Religionsfreiheit ist mehr als nur ein Menschenrecht wie andere.
Jetzt hast du es selbst am eigenen Leben erlebt, wie dein Leben wirklich bedroht wurde. Warum hast du trotzdem am Glauben festgehalten? Was hat dir da Kraft gegeben?
Wir wollen auch eine Religionsfreiheit, eine wahre Religionsfreiheit, wo jeder, ohne verfolgt zu werden, sich für das entscheiden, was er für richtig hält und das auch leben.
Wusstest du, dass derzeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten herrscht? Es gibt weltweit keine soziale Gruppe, die so bedrängt ist wie die Christen. Wir sprechen hier von einer Zahl von mindestens 360 Millionen Christen, die unter Verfolgung leiden. Jährlich werden Tausende für ihren Glauben getötet. Ein Thema, das in den Medien absolut untergeht. Und genau deshalb sprechen wir heute drüber. Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Bei uns hörst du Dinge, die du noch nie gehört hast. Mein Name ist Kim Diehl und meine zwei Gäste heute sind Professor Volker Kauder. Er ist ehemaliger Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Honorarprofessor für Religionsfreiheit und Christenverfolgung an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Auch dabei ist Siamak Amin Mansour. Er ist Theologe, Leiter des Café Jerusalem und jemand, der selbst unter Verfolgung leidet. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Siamak Amin Mansour. Herzlich willkommen, Volker Kauder. Schön, dass ihr heute hier seid. Volker, jetzt haben wir diese Wahnsinnszahl von 360 Millionen gehört, die das christliche Hilfswerk Open Doors rausgegeben hat. Und wir wissen, dass es weltweit ein Thema ist. Aber was geht uns Christenverfolgung hier in Deutschland an? Warum sollten wir heute drüber sprechen?
Weil es zunächst mal unsere Glaubensgeschwister sind und wir eine besondere Verantwortung dafür haben. Und zweitens, weil wir an dem Beispiel Christenverfolgung auch für Religionsfreiheit eintreten. Denn wenn wir nicht für Religionsfreiheit eintreten, können wir für unsere verfolgten Geschwister in der ganzen Welt wenig tun.
Jetzt ist ja das Thema in den Medien total unterrepräsentiert. Wie sieht die Lage für die Christen in den unterschiedlichen Ländern gerade aus? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Also wir haben eine zunehmende Bedrängung in China, nicht gleich mit der Todesstrafe, aber doch mit einer sehr sozialen Kontrolle. Wir haben nach wie vor eine starke Verfolgungssituation in Indien. Beides große bevölkerungsreiche Länder, daher kommen auch die großen Zahlen zusammen. Wir haben natürlich nach wie vor die brutale Verfolgung in Nordkorea und leider Gottes, muss man sagen, zunehmend in Afrika. Ich denke nur an Nigeria.
Und von wem geht die Gefahr aus? Also wer bedrängt und verfolgt Christen?
Nun, wir haben einmal die staatliche Verfolgung, wenn ich an China denke, auch teilweise an Russland denke. Und wir haben dann Verfolgung durch terroristische Gruppen, beispielsweise in Nigeria durch Boko Haram. Wir sagen in der Forschung, dort, wo die Staaten nicht mehr gewillt sind oder zu schwach sind, reagieren, dort übernehmen andere dann die Verfolgung. Und das haben wir in Nigeria, das haben wir aber auch in anderen Staaten. Also man hat eine Mischung. Und dann haben wir eine neue Entwicklung, die beobachten wir auch interessiert. Leider Gottes die Vermischung von Nationalismus und Religion. Nur wer einer bestimmten Religion angehört, ist ein guter Staatsbürger. Oder wie auch in Europa, und deswegen geht es uns auch etwas an, Länder wie Ungarn und Polen formulieren, wir nehmen nur christliche Flüchtlinge, und weil wir christliche Länder sind. Und das ist natürlich ein glatter Verstoß gegen die Religionsfreiheit und gegen das humanitäre Prinzip.
Siamak, du bist mit 13 im Iran zum Glauben gekommen. Was ist daraufhin passiert? Nimm uns da ein bisschen mit rein.
Ja, natürlich. Am Anfang war für meine Familie ein bisschen schwierig, das zu verkraften. Und später waren natürlich Schwierigkeiten, die ich in der Schule hatte, auch in unserer Verwandtschaft. Und je mehr ich mich auch natürlich mit dem Thema Glaube auseinandergesetzt habe, je mehr ich auch in der Bibel gelesen habe und versucht habe, anhand das, was ich in der Bibel gelernt habe, mein Leben als Christ auch, sage ich einfach, zu leben, bekam ich mehr und mehr Schwierigkeiten von denen, die davon auch erfahren haben.
Hattest du Angst um dein Leben oder wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, mit 13 bin ich zum Glauben gekommen und mit 15 hat die Verfolgung begonnen. Und in dem Alter konnte ich natürlich nicht so viel von der Konsequenz in so einer Entscheidung verstehen. Aber bald wird man auch mit Realität konfrontiert und dann habe ich verstanden natürlich, wie schwierig das sein kann, im Iran als Christ zu leben und auch seinem Glaube, auch seinem Herrn auch treu zu sein.
Was hast du dann daraufhin entschieden?
Ich habe entschieden, im Iran zu bleiben und mein Glaube auch treu zu sein und auch versuchen, vielen anderen Menschen, die ich als Freunde gewonnen hatte, mit dem Wort Gottes auch bekannt zu machen. Und die erste und zweite und später dritte und noch weitere kleine Hausgemeinden sind dazugekommen. Jetzt sind sie viele weitere Hausgemeinden. Sie sind, ich kann nicht sagen, wie viele, aber es sind sehr viele. Und das hat damals mit der Idee begonnen, dass ich alleine das alles nicht verkraften kann. Und ich brauche die Unterstützung von anderen Glaubensgeschwistern.
Du bist dann mit 18, wenn ich das richtig verstanden habe, ausgereist in die USA. Warum?
Ja, meine Familie machte sich sehr viel Sorge um mich und sie konnten leider nicht mehr ertragen, dass ich verhaftet werde und Schwierigkeiten bekomme. Und auch ich konnte überhaupt im Iran nicht mehr studieren, weil ich konvertiert war. Deswegen hat mein Vater ist verstorben, aber damals meinte, es ist vielleicht für mich am besten, wenn ich das Land verlasse. Es war schwierig für ihn, das zu sagen, aber vielleicht das war auch eine richtige Entscheidung damals, weil das Leben ging in eine ganz andere Richtung.
Volker, für dich ist dieses Thema ja ein absolutes Herzensthema, kann man so sagen. Du warst derjenige, der das Thema nach Hermann Kröhe hauptsächlich und auch als wichtigste Person in den Deutschen Bundestag gebracht hat. Du hast durchgesetzt, dass es innerhalb der Bundesregierung einen Beauftragten für internationale Religionsfreiheit gibt. Kein anderer deutscher Politiker hat so oft das Thema Christenverfolgung in Bundestagsreden thematisiert wie du. Wie kam es dazu? Warum ist es so ein Herzensthema?
Also, wenn man die Kirchengeschichte und die Geschichte des Christentums anschaut und liest, weiß man, dass die Christen immer eine verfolgte Religionsgruppe war. Wenn man die Apostelgeschichte liest, immer und wenn Jesus Christus sagt, ihr werdet um meinetwillen verfolgt werden, ist das völlig klar, dass das also ein Thema war. Und es hat mich sehr fasziniert. Ich habe mich damit immer beschäftigt. Und als ich dann in der Politik die Möglichkeit hatte, das Thema auch in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen, nicht nur in Kirchenkreisen, habe ich das auch genutzt, um darauf hinzuweisen und habe es verbunden mit der Religionsfreiheit grundsätzlich, aber dem Schwerpunkt der verfolgten Christen, weil das auch die am meisten, zahlenmäßig am meisten betroffene Gruppe ist. Ich habe Erstaunen ausgelöst, wenn ich im Bundestag in wichtigen Reden von diesem Thema gesprochen habe, zugleich aber auch ein größeres Interesse, stelle aber jetzt fest, dass es nachlässt. Und da muss ich schon auch einen kritischen Hinweis bringen. Als die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar letztes Jahr stattfand, gab es reihenweise Berichte über Menschenrechtsverletzungen, über den Umgang mit Homosexuellen in Katar. Aber niemand hat gesagt, und es gibt keine Religionsfreiheiten, es werden Christen verfolgt. Niemand, die Kirche nicht, niemand. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, wurde aber natürlich nicht mehr gehört. Und das wäre eine große Chance gewesen, das Thema Religionsfreiheit und Christenverfolgung im Umfeld eines so großen Events auch mal deutlich zu machen.
Woran liegt das deiner Meinung nach? Also warum wurde das nicht damit thematisiert?
Ja gut, den Medien war es wahrscheinlich nicht wichtig und die Kirchen haben es einfach nicht verstanden.
Okay, das heißt, du hast dich auch als Einzelkämpfer so ein bisschen in dem Ganzen gefühlt über die letzten Jahre hinweg?
Also grundsätzlich nicht. Die Kirchen haben sich schwer um das Thema gekümmert, sowohl im evangelischen als auch im katholischen Bereich gibt es Hilfswerke, die da sehr viel machen, Bischöfe, die unterwegs sind, da geschieht sehr viel. Das muss man so sagen. Es gibt Gebetstage in beiden großen Konfessionen, aber auch in der Evangelischen Allianz. Es hat sich viel getan, aber die Aufmerksamkeit könnte schon noch größer sein. Und da wir eine Mediengesellschaft sind, was in den Medien nicht stattfindet, findet einfach nicht statt. Hätte man die Katar-Weltmeisterschaft durchaus nutzen können, um da mal ein bisschen den Fokus drauf zu lenken. Verpasste Chance.
Wir haben jetzt hier Max' Geschichte gehört und du hast dich auf verschiedenen Reisen auch immer mal wieder eine Lage von verfolgten Christen wirklich vor Ort dir ein Bild von der Lage gemacht. Gibt es so eine Geschichte oder eine Erinnerung, die bis heute nachhallt?
Es gibt eine allgemeine Erfahrung, die ich überall gemacht habe, dass dort, wo Christen besonders verfolgt werden, die Glaubenskraft viel größer ist als bei uns. Und eine Erfahrung, als ich vor einigen Jahren wieder einmal die koptischen Christen in Ägypten verlassen habe und gefragt habe, was kann ich jetzt für euch noch tun? Dann haben die gesagt, betet für uns, dann vergesst uns nicht. Und haben sie gesagt, wir beten. Gott, Vater, stärke unseren Glauben in der Verfolgung. Das ist schon bemerkenswert. Das hat mich sehr berührt.
Stark. Ziermark, du bist trotz deiner Geschichte, trotz den Herausforderungen, die du erlebt hast oder vielleicht auch aufgrund der Geschichte zu jemandem geworden, der, ich sage jetzt mal, was Richtiges aus seinem Leben gemacht hat. Du bist irgendwann nach Deutschland gekommen, hast Theologie hier an der FTH tatsächlich studiert. Du bist heute Leiter des Café Jerusalem. Das ist ein missionarisches Sozialwerk in Neumünster. Du beteiligst dich auch politisch und bist da engagiert. Aber es gibt für dich keinen Weg mehr zurück im Iran, in den Iran. Würdest du gerne zurückgehen wollen?
Als ich das erste Mal dich bei einem Vortrag gehört habe, habe ich die Hoffnung bekommen, dass es Menschen gibt, die an uns denken. Dann kann sich etwas ändern. Die beten für uns und sie setzen sich auch ein. Du warst ein Vorbild für mich, als wir uns vor ein paar Jahren gesehen haben. Und da dachte ich, es wird die Möglichkeit geben, dass wir irgendwann wieder in den Iran zurückgehen können. Diese Hoffnung habe ich bis heute nicht aufgegeben. Ich habe viele Gemeinden kennengelernt, die für uns sehr intensiv beten, aber auch viele Glaubensgeschwister, die auch sich intensiv, also intensiver denn je, für uns und unsere schwierige Situation im Iran auch einsetzen, damit die Situation sich ändert. Das heißt, ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass ich irgendwann in den Iran zurückgehen kann. Aber wann das sein wird, das kann ich leider nicht sagen. Aber die Verfolgung hat leider zugenommen und es wird schwieriger für uns und unsere Glaubensgeschwister im Iran.
Du hast bestimmt auch noch Kontakt zu Christen im Iran. Wie schätzt du die Situation gerade ein?
Ja, jedes Mal, wenn Demonstrationen gibt, gibt es auch für uns in Untergrundgemeinden die Hoffnung, dass die Situation sich ändert und wir auch vielleicht Religionsfreiheit erleben dürfen. Aber bald werden wir auch mit der Realität konfrontiert, dass es wieder eine Demonstration wie alle anderen Demonstrationen, die wir in den letzten 43 Jahren erlebt haben, und eine große Änderung wird leider nicht da sein. Wenn auch eine neue Regierung da ist, muss diese neue Regierung uns auch garantieren, dass wir wirklich Religionsfreiheit erleben. Und das können wir sehr schwer sagen, ob diese oppositionelle Gruppen, die jetzt im Ausland sich so aktiv auch für, sage ich einfach, für Rückkehr in den Iran einsetzen, wirklich unsere Religionsfreiheit auch beachten werden. Daher für uns als Christen im Iran ist die Lage weiterhin so, wie es bisher war.
Kannst du die Erfahrung, die Volker geschildert hat mit den koptischen Christen, die gesagt haben, hey, betet für uns, kannst du das teilen, ausgehend von deinen Erfahrungen mit den iranischen verfolgten Christen?
Ja, als du das auch erzählt hast, habe ich auch ein bisschen gelächelt. Es geht auch darum, dass ich beide Erfahrungen hatte im Iran, aber auch in Kairo, wo wir viele Glaubensgeschwister aus verschiedenen afrikanischen, nordafrikanischen Ländern getroffen haben. Ich habe genau dasselbe erlebt, weil natürlich vom Deutschland habe ich vieles mitgenommen und an unseren Glaubensgeschwister im Iran weitergeben. Und sie sagten, die alle brauchen wir nicht. Wir brauchen die Umarmung, wir brauchen das Gebet. Und das Gleiche hörte ich auch in Kairo, als ich mit vielen Menschen aus verschiedenen Ländern Nordafrika zusammen war und gemeinsam gebetet habe und wollten uns Abschied nehmen und sagten, Mensch, was können wir euch auf den Weg geben, wenn ihr jetzt in euren Länder zurückgeht? Sie haben sich in eine Ecke versammelt, miteinander gesprochen und dann kam einer und sagte, wir möchten, dass ihr uns als Glaubensbrüder einfach umarmt. Das ist das Wichtigste. Und vergiss bitte nicht, für uns zu beten. Das hat mich wirklich sehr angesprochen. Bis heute kann ich das überhaupt nicht vergessen.
Volker, du hast mit höchsten Regierungsvertretern über das Thema Religionsfreiheit und Christenverfolgung gesprochen. Was hat es bisher gebracht?
Naja, ich würde mal sagen, in Ägypten hat sich die Situation für die koptischen Christen verändert. Natürlich sind sie noch nicht zufrieden, weil auch die koptischen Christen nicht gleichgestellt sind mit muslimischen Religionsangehörigen. Dabei sagen die Kopten mit Recht, wir sind keine Minderheit, wir sind Ägypter. Und deswegen ist zunächst einmal, glaube ich, wichtig, dass wir neben dem Thema Religionsfreiheit deutlich machen, dass jeder Mensch, der einer Religion angehört, auch ein Staatsbürger in seinem Land ist und daraus Rechte ableitet. Und zweitens, ich habe ja begründet, warum ich mich vor allem auch für verfolgte Christen einsetze, also unsere Glaubensgeschwister. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir ganz allgemein das Thema Religionsfreiheit stärker in den Vordergrund schieben, um nicht so das Argument immer wieder zu hören, ah ja, ihr seid so ein Christenclub, ihr setzt euch für Christen ein. Natürlich machen wir das, aber wir setzen uns für Religionsfreiheit, weil das dem Menschen existenziell eingegeben ist. Ohne Religion kann der gar nicht leben. Und die, die sagen, ich brauche keine Religion, ich bin Atheist, die reden viel mehr über Religion als andere, ist ja unsere Erfahrung. Das heißt also, das Thema Christenverfolgung, ja, aber das Thema Religionsfreiheit für alle, das ist für uns ein zentrales Anliegen. Und so werden wir auch für verfolgte Muslime zum Beispiel ein Ansprechpartner.
Und was ist in dem Bereich Religionsfreiheit noch zu tun? Gibt es da konkrete Pläne?
Ja, zunächst einmal ist ganz wichtig, dass das Thema nicht aus der Öffentlichkeit verschwindet. Wir müssen dafür sorgen, dass es immer wieder behandelt wird. Deswegen bin ich also froh, dass auch die jetzige Regierung den Religionsbeauftragten wieder eingesetzt hat, deren Bericht abgeben muss, was dann einige Diskussionen im Deutschen Bundestag bringt. Und dass eben Einrichtungen wie jetzt auch zum Beispiel die FTH in Gießen, das hat mich auch sehr beeindruckt, gesagt hat, wir richten einen Lehrstuhl für Religionsfreiheit ein. Nicht für verfolgte Christen, sondern für Religionsfreiheit. Und ich dann hier mitwirken darf, das Thema präsent zu halten. Das ist mal das Entscheidende. Und dann müssen wir natürlich schon auf politischer Ebene mehr tun, um das auch klar zu sagen.
Und was muss da getan werden?
Es geht eben nicht nur darum zu sagen, wir setzen uns für Menschenrechte ein. Und in diesem Begriff Menschenrechte ist auch die Religionsfreiheit drin. Nein, ich erwarte schon, wenn die Außenministerin nach China fährt und dann dort sagt, also ich will Menschenrechte umsetzen, ich mache eine feministische Außenpolitik, dann würde ich mir wünschen, dass Frau Baerbock auch einmal sagt, und wir setzen uns natürlich für die Religionsfreiheit ein. Nicht nur sagen, die Uiguren werden verfolgt. Ja, warum werden die Uiguren verfolgt? Weil sie Muslime sind. Das ist der Hintergrund. Und da, finde ich, müssen wir auch noch mehr Druck machen. Und da erwarte ich auch von meiner früheren Fraktion, dass das immer wieder gesagt wird, Religionsfreiheit ist mehr als nur ein Menschenrecht wie andere.
Ja, Uiguren werden dann auch verfolgt, weil keine Religionsfreiheit gibt.
Eben.
Und im Iran ist es auch genauso. Also ich muss ganz ehrlich sein, im Iran bekommen wir viel Unterstützung von Muslimen, die uns auch bei sich verstecken oder uns helfen, wenn wir auf der Reise sind und wir wollen uns irgendwo verstecken, dass sie uns auch begleiten, unterstützen. Das heißt, wir sehen auch unter Muslimen viele Menschen, die ein Herz für uns haben. Und sie kämpfen für die gleiche Sache, für Religionsfreiheit. Und wir auch als Christen im Iran kämpfen wir nicht dafür, dass wir eine Kirche vor uns haben oder dass wir unsere eigene Gebetsbücher haben, wo unsere Lieblingslieder drin sind. Wir wollen auch eine Religionsfreiheit, eine wahre Religionsfreiheit, wo jeder, ohne verfolgt zu werden, sich für das entscheiden, was er für richtig hält und das auch leben.
Siamak, du bist Theologe und Christenverfolgung ist jetzt nicht erst etwas, was in den letzten Jahrzehnten aufgetreten ist. Was sagt die Bibel denn zum Thema Religionsfreiheit und Christenverfolgung?
Wenn ich die Bibel lese, was der Paulus dazu sagt oder was in anderen, sage ich, Teile der Bibel geschrieben steht, sehe ich, dass für uns als Christen gibt es immer Tod oder Freilassung. Und das ist etwas, was wir auch als Christen im Iran erleben. Wir haben nur diese beiden Möglichkeiten, Tod oder Freilassung. Und wenn man im Gefängnis sitzt und die Bibel bei sich nicht hat, nur an das erinnert, was er vielleicht in einer Gemeinschaft das gehört hat, dann denkt man, okay, das sind schwierige Zeiten, aber Gott, genauso wie es in der Bibel geschrieben steht, kann diese schweren Umstände nutzen, um uns, sage ich einfach, mehr näher an sich heranzubringen, aber auch uns helfen, im Glauben zu wachsen. Und daher machen wir uns keine so große Sorge, wenn wir verhaftet werden. Mehr machen wir uns Sorgen um unsere eigene Familie und Freunde, die vielleicht dadurch auch in Gefahr kommen. Und das ist, was uns von allen anderen unterscheidet, weil wenn wir im Iran verhaftet werden, kommen auch die Familienangehörigen in Gefahr. Und das konnte vielleicht in manchen anderen Ländern nicht der Fall sein.
Jetzt hast du selbst am eigenen Leben erlebt, wie dein Leben wirklich bedroht wurde. Ja. Warum hast du trotzdem am Glauben festgehalten? Was hat dir da Kraft gegeben?
Ja, Glaube an Jesus, weil ich sehe meine Ketten genauso wie die Ketten, die Jesus an die Füße oder Hände hatte. Und bedeutet, ich trotz all dieser schwierigen Zeiten, die ich im Gefängnis auch erlebt habe, habe ich nichts mehr oder schwieriger gehabt als er. Er hat sich für mich eingesetzt, damit ich die Freiheit habe, von Sünde befreit sein und ein neues Leben anfangen können. Und dieses Geschenk will ich nicht einfach so billig weggeben, weil das Leben schwieriger wird oder die Verfolgung da ist. Und da möchte ich gerne diese Botschaft von Jesu, diese Liebe, diese einfach Freiheit für die anderen zu wünschen und nicht das Schlechte, sondern das Beste, das will ich einfach weitergeben. Und das hat mich auch gestärkt, weil Glaubensgeschwister für mich gebetet haben und ihr Gebet konnte ich im Iran im Gefängnis hören. Und als ich nach Deutschland kam und bei einem Vortrag höre ich, dass Volker steht da und spricht über Religionsfreiheit und sehe, das ist genau das, was wir im Iran im Gefängnis gedacht haben, dass wir wollen nicht nur als Christen frei sein, sondern wir wollen, dass alle anderen auch frei sind. Und das stärkt uns, weil durch seinen Vortrag oder Vortrag von den anderen kommt das Wort Jesu an uns, dass ich euch nicht alleine lasse.
Jetzt leben wir hier in Deutschland und wir sind in einer sehr privilegierten Position, was Religionsfreiheit und Christenverfolgung angeht. Was ist da deine Prognose, Volker? Wird es auch in Deutschland irgendwann bedrohlicher für Christen?
Das glaube ich nicht, dass es bedrohlicher wird. Jetzt könnte man etwas ironisch sagen, weil die Christen sich ja selbst immer mehr zurückziehen. Wir finden ja in der Öffentlichkeit gar nicht mehr so statt. Wir sehen, dass die Zahl der Kirchenmitglieder zurückgeht, was jetzt noch nichts über den Glauben sagt. Viele wollen einfach mit der Institution nichts mehr zu tun haben, können sich trotzdem als Christen fühlen. Aber ich sage mal, nein, wir werden da nicht bedroht werden. Wir haben ein Land, in dem Religionsfreiheit gewährleistet wird. Es auch die eine oder andere Diskussion gibt. Nein, wir Christen, so sehe ich das, machen einfach in der Öffentlichkeit Platz für anderes. Und das ist der entscheidende Punkt.
Was würdest du dir da wünschen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir auch in einer Wohlstandsgesellschaft merken, dass wir auf Gott angewiesen sind. So eine existenzielle Erfahrung, wie du sie gemacht hast, müssen ja viele bei uns gar nicht machen. Das sind ja vergleichsweise harmlose Probleme gegenüber dieser lebensbedrohlichen Gefährdung, die da stattfindet. Aber trotzdem sollten wir uns vielleicht gerade deshalb sagen, nichts ist selbstverständlich und nichts kommt allein aus uns, sondern da, wir sind getragen auch von etwas anderem. Und sich darüber bewusst zu sein, dass man selber nicht der Meister seines Lebens sein kann. Was man sowieso schon nicht kann, weil man immer auf andere angewiesen ist, auf Eltern, auf Lehrer und alles drum und dran. Und dann muss man doch auch zur Kenntnis nehmen, dass man spürt, dass man ohne eine Anbindung an Gott das Leben nicht wirklich zufrieden meistern kann. Ich habe in den wenigen Situationen, wo es mir nicht so gut ging, ich kann mich wirklich nicht beklagen, aber trotzdem gespürt, dass ich fest in Gottes Hand bin. Und das hat mir es erleichtert, beispielsweise auch persönliche Niederlagen, die es in der Politik immer gibt, einfach nach dem Motto, Gott hält mich in seiner Hand, er wird wissen, was er mit mir vorhat. Und das hat alles viel leichter gemacht. Und diese Erfahrung würde ich gerne auch weitergeben. Und ich glaube, die Menschen beobachten das auch. Mich hat eine Frau dann gefragt, Herr Kauder, wie machen Sie das, dass Sie so fröhlich durch den Supermarkt laufen, wo Sie doch erst vor einer Woche nicht mehr wiedergewählt worden sind als Fraktionsvorsitzender? Und dann habe ich der gesagt, ich fühle mich fest in Gottes Hand. Die hat mich angeschaut und nichts mehr gesagt. Vielleicht hat sie sich da mal ein paar Gedanken gemacht.
Jetzt empfinden wir eine gewisse Hilflosigkeit, wenn wir auf die Zahl von 360 Millionen Christen blicken, die verfolgt werden. Was können wir hier und heute als Christen, die in Deutschland leben, tun, um gegen dieses Problem anzukämpfen oder auch um unseren verfolgten Geschwistern eben zu helfen, Siamak? Was hätte dir damals geholfen? Was können wir heute tun?
Das Gebet, dass man seinen eigenen Glaube ernst nimmt und von dem, was man auch mit Gott selbst persönlich erlebt hat, auch an die anderen Glaubensgeschwister, aber auch an Menschen, die überhaupt mit Gott noch keine Beziehung hatten, zu erzählen, zu sprechen, damit sie auch auf ihre Suche die richtige Entscheidung treffen. Und das hat uns im Iran sehr viel geholfen, weil je mehr wir von unserer Erfahrung mit Gott erzählen, werden wir auch im Glaube gestärkt. Und das wünsche ich jeder Gemeinde hier in Deutschland oder in Europa auch, da wo die Freiheit, Religionsfreiheit existiert. Und ich glaube, je mehr Menschen von uns hören und über uns denken und für uns sich auch einsetzen, wie Volker oder auch viele Missionsgemeinschaften oder auch Gemeinden oder auch private Initiativen, dann wird sich die Lage ändern und Gott wird selbst eingreifen.
Ergänzung von dir, Volker, was können wir heute tun?
Also ein Blick in die Heilige Schrift erhält doch sehr oft meistens, was zu tun ist. Und ein Blick in die Heilige Schrift zeigt uns anhand von vielen Beispielen, was Christen mit ihren Glaubensgeschwistern, die in Haft sind, machen. Da gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen an sozialer Unterstützung für die Familien. Auch, dass man bemüht, sie frei zu bekommen. Also auf jeden Fall immer eine sehr unmittelbare, persönliche Begegnung mit dem betroffenen Verfolgten. Daraus habe ich entnommen, was ja nicht jeder kann. Aber ich konnte das damals, also nicht nur darüber zu reden, sondern auch in Länder zu reisen, wo Christen unter diesem Druck stehen. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten, führenden Politikern zu reden. Und das habe ich genutzt. Da habe ich schon gemerkt, keiner wollte als Verfolger bezeichnet werden, sondern das hat die dann schon auch betroffen gemacht. Und zur gleichen Zeit möglichst auch in dem Land öffentlich zu zeigen, dass man da ist, was den Menschen Mut gemacht hat, den Betroffenen. Und deswegen bleibe ich nach wie vor dabei, dass es eine Aufgabe von uns ist, für Verfolgte zu beten, aber auch zu ihnen zu fahren, weil sie nicht zu uns können. Und wir praktisch null Risiko eingehen, wenn wir das machen. Und deswegen bin ich dankbar, dass es immer wieder auch Reisen gibt von Missionswerken, die Menschen mitnehmen, die solchen verfolgten Christen auch präsent beistehen. Und da würde ich mir von unseren Politikern erwarten, und ich hoffe, dass es auch geschieht, dass dieses gemacht wird. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen immer gebeten, wenn sie in ein bestimmtes Land gefahren sind, wo die Religionsfreiheit bedroht war, dass sie dann auch Gespräche mit Religionsgruppen führen. Ganz bewusst solche Termine organisieren. In den allermeisten Fällen ist es auch gelungen und es wurde nicht verboten. In anderen Fällen, selbst in China war das möglich, wenngleich das Gespräch natürlich unter der Aufsicht der Kommunistischen Partei nie wirklich frei war. Aber allein das Thema, dass die politische Führung gewusst hat, da kommen welche und die beschäftigen sich auch mit dem Thema, hat sie gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und das sollten wir machen.
Wir merken, wir können noch stundenlang über dieses Thema weiterreden. Das ist ein Fass ohne Boden. Wir sind aber leider zeitlich begrenzt, deshalb die Abschlussfrage an dich, Siamak. Was gibt dir Hoffnung in dem Ganzen?
Das, was ich bisher mit Gott erlebt habe, dass er treu ist, dass er sein Wort hält, da mache ich mir keine Sorgen um die Zukunft.
Schön, danke für dieses schöne Abschlusswort. Danke, dass ihr hier in der Sendung wart. Danke für eure Ehrlichkeit.
Dankeschön.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Gespräch heute hat gezeigt, wie wichtig und dringend es ist, über die Situation der verfolgten Christen zu sprechen. Ein Thema, von dem wir viel zu wenig hören, ein Thema, das Raum braucht und dem wir heute deshalb Raum gegeben haben. Nächsten Monat geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis bald.